Sprich mit mir.
Nicht einfach.
Friedrich Merz soll sich warm anziehen.
Should you gotta pay?
Mr. President, have mercy upon the people.
Das volle politische Risiko.
Rambo Zambo.
Der Kommunikationspodcast
Theorie und Praxis
mit Klaus Ohnesorge und Andreas Horchler. Heute sind wir zu dritt. Lieber Klaus, gleich hast du die Honneurs, unseren Gast vorzustellen, weil du ihn gut kennst, befreundet bist. Ich habe ihn vor einer halben Stunde kennengelernt und bin sehr, sehr gespannt auf Wolfgang Zorn, der uns ein bisschen was erzählen wird über Nachfolge, über M&A, über Unternehmen, über Haltung, über Führung in Unternehmen und was die Kommunikation mit all dem zu tun hat. Klaus, mach die Honneurs, willkommen.
Ja, vielen Dank, Andreas. Und hallo, Wolfgang. Willkommen in unserem Podcast. Das war uns beiden, Andreas und mir, ein großes Anliegen, dass du hier zu Gast bist. Was soll ich über dich sagen? Ich könnte sagen, ein Steuerberater, aber das würde nicht reichen. Es ist doch so, dass du eher Unternehmensberater bist. Für mich bist du natürlich nicht nur das, sondern auch Lebensberater. Denn du begleitest mich ja schon mein berufliches Leben in ganz entscheidenden Phasen. Und es geht nicht immer nur um den Job, überhaupt nicht. Es geht auch um das Leben, um Herausforderungen, um Spaß, um Musik. Blues-Fan.
Ich wollte gerade sagen, ihr seid beide Blues.
Selbstverständlich. Wolfgang, langjähriger Dirigent gewesen, Trompete, Saxophon, alles, was du dir vorstellen kannst, bisschen Gitarre, könnt ihr euch connecten.
Stehen ein paar hier rum.
Genau. Ja, eben. Das Wichtigste für mich, einer meiner besten Freunde. Und wir haben ständig Austausch auf allen Ebenen und das ist ein großes Geschenk. Aber heute geht es genau um diese Themen. Hallo Wolfgang.
Ja, vielen Dank für die Einladung an euch beide. Freut mich, dass ich hier bin. Und dass ich vielleicht ein bisschen Licht in dieses diffuse Thema Nachfolge und so weiter bringen kann.
Ja, also ich bin total gespannt. Auch willkommen von meiner Seite. Und ich muss mal so eine brutale Frage mal starten. Man liest natürlich in den Gazetten, AI, also die künstliche Intelligenz, wird dazu führen, dass dein Berufsstand obsolet wird in wenigen Jahren. Siehst du das auch so?
Obsolet nicht, aber ganz anders.
Aber krass anders.
Krass anders. Vorher werden noch die Anwälte geschröpft. Ja. Das wird leider so sein, dass die KI rasant an Macht über uns übernimmt, über unsere Arbeit übernimmt, aber auch Werkzeug wird immer mehr in der stupiden Abarbeitung von irgendwelchen Vorgängen. Sei es in der Verwaltung, sei es in der Produktion.
Ja, spannend auf jeden Fall. Aber wir wollen hier natürlich vornehmlich über Kommunikation sprechen. Jetzt würden vielleicht die ein oder anderen Hörer denken, ja Mensch, Steuerberatung ist was, das hat mit Mathe zu tun, das hat was mit Zahlen zu tun, aber nicht so wahnsinnig viel mit Menschen zu tun. Und dem würdest du wahrscheinlich sagen, nee, hast du gedacht.
Richtig, das ist falsch. Es ist immer so, wenn ich zu Mandanten Erstbesuche mache, dann sage ich immer, und da stehe ich auch dazu, das ist unsere Philosophie in der Kanzlei, dass ich sage, ich sehe die Existenzen, die Menschen hinter den Unternehmen, um die halt eben zu führen, zu leiten, Tipps zu geben, damit ihr Existenz erhalten bleibt oder wächst oder expandiert oder was, whatever. Hm. Also da achte ich schon drauf, dass die Existenzen hinten dran abgesichert sind. Klaus weiß das. Das geht bei mir meistens los, dass ich nicht frage, okay, welche Buchhaltungssysteme habt ihr? Sondern ich frage sehr oft in den Erstgesprächen schon, habt ihr eine Vorsorgevollmacht? Okay. Habt ihr Testamente? Sind eure Kleinkinder, die vielleicht 2 oder 3 Jahre alt sind, haben die eine Unfallversicherung? Solche Sachen, um halt eben die Menschen davor zu bewahren, ja, vor finanziellen Ängsten, wenn irgendwelche Schicksalsschläge einschlagen. Und das habe ich leider Gottes mit 64 Jahren schon sehr oft erlebt, dass das Schicksal manchmal zuschlägt und dann wird gefragt, ja, warum haben wir nicht dies, warum haben wir nicht jenes?
Wie ist denn die Ratio da bei diesen Dokumenten, 80-20, 30-70, irgendwie haben, nicht haben, all diese essentiellen Dokumente, wenn was schief geht, wenn es richtig hart auf hart kommt?
Also 70-80% haben nichts
eingehen. Ja, das unterschreibe ich sofort. Ja. So ist es.
Also Aufruf vorneweg in Sprich mit mir, auch wenn das jetzt per se mit Kommunikation nicht so furchtbar viel zu tun hat. Leute, kümmert euch um diese Dokumente. Ne? Also viele haben wahrscheinlich auch Ehrfurcht davor, überhaupt damit anzufangen, sowas anzulegen.
Aber es ist Kommunikation. Ja, Wolfgang ist eher Lebensberater für mich, aus meiner Sicht, weil ich natürlich auch weiß, wie er sich um Mandanten kümmert. Ich bin ja auch einer davon. Und da geht es ja darum, sich abzusichern für einen Extremfall. Und dann hast du nichts geregelt. Und dann ist der Diskussionsbedarf groß und dann geht die Post ab. Klar, dann gibt es ein Gesetz, aber ob das die Regelung ist, die du wirklich wolltest und du hättest vorher gestalten können, du hättest Verantwortlichkeiten verteilen können, du hättest delegieren können, Vollmachten erteilen können, damit der Laden so läuft, wie du dir das vorstellst, mit den Leuten, die du gerne positionierst. Wenn du das vorher besprochen hast, ist das eine ganz wichtige Kommunikation, weil du musst ja auch mit diesen Menschen sprechen, bist du bereit für diesen Worst Case und so weiter. Und da nichts zu machen, grob fahrlässig.
Ja, nach dem Motto, tu Gutes und sprich darüber.
Ja, absolut.
Das ist ein wichtiger Punkt. Auch vielleicht eine Geschichte dazu. Es gibt nach wie vor viele Einzelunternehmen. Ihr beide seid Einzelunternehmer. Wenn du jetzt eine Schreinerei hättest und eine Schweißerei hättest und hast 6 Leute, würde ich sagen, überleg da mal, willst du nicht eine Haftungsbegrenzung haben? Deine Immobilie ist bezahlt unter Umständen oder lasst noch Schulden drauf. Deine Kinder sind vielleicht in der Ausbildung oder sind schon aus dem Haus. Also das Vermögen ist da. Und es kann immer was passieren. Ja, eine Schweißnaht hält nicht. Bricht zusammen und dann wird ein Schuldiger gesucht. Das weiß der Klaus viel besser als ich. Ja? Und dann sage ich immer, macht eine Haftungsbegrenzung, legt einen Mantel drumherum, damit euren Existenzen nichts passieren kann, damit eure Nester wirklich da bleibt. Als Einzelunternehmer wichtigste Information, Haus auf Ehefrau übertragen und dann mit dem Satz, Rückübertragungsrecht für den Mann, wenn die Ehe anders endet als durch Tod.
Den Satz romantisch irgendwie zu framen, ist die hohe Kunst.
Das ist die ganz hohe Kunst.
Warum musst du wirklich ganz hoch?
Ich bin fest davon überzeugt, dass dem Wolfgang gelingt sowas im Gespräch.
Wenn es einer kann.
Wenn es einer kann.
Also, meistens ist es ja so, Andreas, dass dann gesagt wird, du willst mein Haus meiner Frau übertragen. Ja, brauchst aber keine Angst zu haben. Da machen wir diese Formulierung rein. Dann klingt das gar nicht mehr so schlimm.
Ja, genau. Aber dicke Bretter zu bohren. Ne? Wir wollen natürlich hier auch einen großen Bogen ein bisschen aufziehen mit Nachfolge, mit Führung in Nachfolge, mit all diesen Problematiken. Die Geschichte, die mir da in den Sinn, in den Kopf kommt, Schulfreund von mir, Papa war Kfz-Sachverständiger, war am Ort seiner Zeit, ja, ich frame das jetzt mal so, eine Lizenz zum Gelddrucken. Tochter, Sohn, der Sohn sollte natürlich übernehmen diese Goldgrube. Der wollte aber Architekt werden. Irgendwie klappte das nicht und das Unternehmen fand dann auch nur so halb gar irgendwie eine Nachfolge. Das sind, glaube ich, Stories, die sich abspielen in unserem Land im Moment nicht dutzendfach, sondern tausend- und millionenfach. Ich persönlich habe durchaus Verständnis dafür, wenn Leute sagen, not my business. Also ich bin lieber irgendwie irgendwo angestellt und so, ich will nicht ins Risiko reingehen und so weiter. Habe ich schon Verständnis für. Und da ist ja die ganz spannende Frage, wie macht man das der nächsten Generation schmackhaft? Dass es sich lohnt, auf diesen Weg der Selbstständigkeit zu gehen, zumal wenn schon etwas vorliegt. Ne? Also wenn man schon ein Unternehmen hat, das man ja umbauen kann durchaus.
Das kannst du eigentlich nur vorleben.
Also vielleicht hast du gemacht, habe ich gehört, ne?
Ja, richtig. Mein Sohn ist seit letztem Jahr der Steuerberater. Seit 1.1.2025 ist er bei uns in der Kanzlei. Aber ich will mal zurückkommen, wie das bei meinem Vater war. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie, wir hatten einen Dachdeckerbetrieb. Die hatten so 20 Leute, haben wir ungefähr gehabt, zu Hochzeiten. Und wir waren zu viert, 4 Kinder, 2 Brüder. Beide Dachdeckerlehrer, Dachdeckermeister. Ja, Wolfgang, die zwei hier machen mal das Unternehmen weiter. Du hast ja linke Hände.
Okay. Also,
ja, und da hat der Klaus mir empfohlen.
Da fühlt man sich gut, ne?
Hat der Klaus mir empfohlen. Und jetzt kaufen wir erst recht einen Handwerkergurt.
Ja, das ist essentiell. Also Handwerkergurte muss man tragen mit 2 linken Händen.
Ja, und dann habe ich eine Lehre gemacht als Steuerfachangestellter und bin dann zu einem sehr guten Chef gekommen, 2 gute Chefs, der Manfred Schiller und der Josef Günster. Der Josef Günster war mein erster Chef. Wir waren sage und schreibe 2 Angestellte. Das war ich und seine Tante. Und der Schiller, als er kam, ein halbes Jahr später, der hat es mir so ein bisschen vorgelebt, wie das so ist, als Steuerberater. Der hat immer gesagt, ja, wenn wir die Bilanz gemacht haben, dann fängt eigentlich erst die Steuerberatung an. Genauso ist es. Und dieser Spaß mit Menschen, diese Freude, diese Genugtuung auch, aber auch, ich sag mal, manche negativen Seiten, die du auch erlebst, das will ich gar nicht abstreiten, führt dann dazu, dass dieses Berufsbild für mich wahnsinnig interessant war, hat mich total angesprochen. Und einen Nachfolger kannst du, wenn er aus der Familie kommt, nur durch Vorleben kannst du das halt eben erreichen, macht er das oder macht er nicht. Und da war es bei mir so, bei mir persönlich, als meine Kinder Abitur hatten, kurz danach oder kurz davor, da haben die gesagt, Papa, das, was du machst, nee. Und ich habe lange gesagt, die sollen nicht das machen, was ich mache. Mhm. Das ist eine Tretmühle ohne Ende. Und weil es kostet, du zahlst einen Preis dafür. Ja, das ist ja schon so, wenn du erfolgreich eine Kanzlei aufbaust, dann zahlst du auch einen gewissen Preis dafür.
In Stunden?
In Lebenszeit, ja. Und wie Klaus schon sagte, ich war ja dann nicht nur ausgelassen in der Kanzlei, ich war dann noch Blasmusikdirigent, war meine Leidenschaft gewesen, habe auch dann irgendwann gemerkt, das geht nicht mehr. Und ich habe das weiter vorgelebt, dass mir der Beruf so viel Spaß gemacht hatte. Und da kam es, wie es kommen musste, meine Tochter brach das Studium ab. Mhm. Papa, ich gehe da nicht mehr hin. Okay, was willst du das machen? Ich will eine Ausbildung machen. Ich rufe meinen Freund an, ja, kann nächsten Monat anfangen, kann eine Ausbildung machen. Und die war schon begeistert von diesem Beruf. Also hat sie auch schon gefixt, weil mein Freund auch so, ja, Musiker, Jazzmusiker, ja, auch ein Blasmusikdirigent. Übrigens, den habe ich auf dem Blasmusikdirigentenlehrgang kennengelernt, den Manfred. Ach,
cool.
Ja, ja.
Klasse.
Und,
Netzwerk ist alles.
Ja, Netzwerk ist alles. Und da hat sie sich schon gut gelegt. Also sie hat Freude daran gefunden. Mhm. Mein Sohn, zuerst wollte er Pharmazie studieren und dann hat er gesagt, Pharmazie. Und er hat gesagt, weißt du, ich mache mal einen Wirtschaftsjurist. Ja, Wirtschaftsjurist gemacht und war dann im Praktikum in Heidelberg bei einer Steuerberatungskanzlei. Und ja, beide machten dann im gleichen Jahr, nämlich in 2021, das Steuerberaterexamen gemeinsam an der Steuerberaterkammer.
Das ist ein Traum für ein Papa sein.
Das, ne? War der Wahnsinn, kann ich dir sagen. Machten dann gemeinsam das Steuerberaterexamen. Ja, und meine Tochter ging dann zu seinem Arbeitgeber, Rödel und Partner. Und mein Sohn blieb dann in Heidelberg bei Falk. Ja, und dann irgendwann fragte ich natürlich, Manuel, wie sieht das aus? Hättest du Bock? Also meine Tochter hat zwischenzeitlich Familie gegründet und hat einen Mann, der selbstständig war. Dann habe ich gedacht, okay, Stuttgart und Hunsrück, das lässt sich nicht gut vereinen. Ja. Mhm. Da habe ich dann Manuel gefragt, erst, no, weiß noch nicht. Und dann irgendwann hat er gesagt, ja, ich kann mir das mal angucken. Und ja, der ist eingestiegen. Auch mit einem ganz klaren Ziel, dass ich halt eben, wenn ich meinen Ruhestand gehe, Zeitpunkt steht schon fest, dass er dann auch meine Anteile übernimmt. Ja, dass er meine Fußstapfen tritt. Und jetzt kommt das Schwierigste. Für den Papa kommt das Schwierigste, also für mich kommt das Schwierigste, ist das Loslassen. Und nicht das Loslassen ist schwer, sondern das sichtbare Loslassen. Das macht die Schwierigkeit. Und da bin ich schwer an mir am Arbeiten und am Üben.
Meditation. Om.
Ja,
so ein bisschen, ne?
Ja, also, natürlich.
So von wegen auf dem Flur, ey Chef, ne, was geht, ne? Und dann, Moment mal, ich bin es gar nicht mehr, ne? Und so.
Ja.
Gar nicht so einfach.
Nein.
Und möglicherweise will der Sohn ja auch das eine oder andere anders machen, ne?
Ja, richtig. Mit Sicherheit, ja. Ich meine, ich habe ja zwei Partner und da gibt es auch unterschiedliche Sichtweisen.
Ist ja natürlich, logisch, ne? Klar.
Aber was so ein bisschen auch dieses Los, was mit dem Loslassen zu tun hat, das war ein Besuch bei meinem Arzt und der hat dann gesagt, ja, Herr Zorn, wie alt sind Sie? Ich sage 64. Wie lange haben Sie noch vor? Ja, sag ich, wahrscheinlich erst 29. Haben Sie schon was Sie da machen können? Ja, Sie können ja nicht 24 Stunden Tennis spielen, 24 Stunden lesen. Das geht ja alles gar nicht, ja. Und wissen Sie was? Und er erzählt, mein Vorgänger, er ist ungefähr Mitte 50, Mitte, Ende 50. Mein Vorgänger, der war so vernetzt in der Stadt. Ja, der hat überall Termine gekriegt, wann er wollte und mit wem er wollte. Und heute ruft er mich an, dass er Termine kriegt. Dieser Verlust, ich will es mal sagen, der Wichtigkeit oder der vermeintlichen Wichtigkeit, da habe ich Respekt vor. Ich habe mit einem Bekannten gesprochen, der eine leitende Funktion hat, wie er sich darauf vorbereitet hat, in den Ruhestand zu gehen. Ich habe Respekt davor.
Total spannend. Also zwei Bemerkungen dazu. Die eine ist, kleine Welt, Rödel und Partner hat meine Steuern gemacht, als ich in Amerika Korrespondent war. Ne? Also ganz witzig. Und die andere Bemerkung hat auch ein bisschen damit zu tun, so vom Olymp abzusteigen und so. Ich werde bis heute manchmal gefragt zu Podiumsdiskussionen, ob ich was zu amerikanischen Verhältnissen sagen will oder kann. Und ich sage alle Panels, alle Veranstaltungen ab, weil ich bin 2017 aus Amerika abgereist und bin da nicht mehr drin. Mhm. Also bin dann genauso wie die drei Personen, die jetzt am Tisch sitzen, der Zeitungsleser. Und vielleicht ein bisschen intensiver, weil ich Originalquellen lese und höre und so weiter. Aber ich bin da nicht mehr sprechfähig. Und inzwischen, ganz ehrlich, habe ich da Freude dran gewonnen. Nicht mehr in der Mitte zu sein im Journalismus, sondern vom Rand zuzugucken und meine Etats sozusagen zu bearbeiten und meine kleinen Geschichten zu machen und nicht mehr jeden Tag auf tagesschau.de zu sein. Vollkommen okay.
Sehr spannend. Meine
Vollkommen okay.
Meine Gedanken.
Klaus, komm.
Ihr kokettiert hier mit eurem biblischen Alter.
Ich habe Jungspund.
Danke, das wollte ich ja provozieren, die Aussage. Ich habe gerade erst angefangen, gefühlt. Ich habe erst Anlauf genommen. Also ich weiß ja nicht, was mit euch los ist. Aber ganz wichtige Ideen dazu.
Everybody's got a hungry heart.
Ich hätte es nicht besser sagen können. Interessant ist ja die Geschichte, dass Kinder sich ja erstmal abgrenzen, auch von Eltern, und da in die Blockade gehen. Und das war bei deinen ja so, bei deinem Sohn vielleicht sogar eher als bei der Tochter. Das habe ich ja mit meinen Mädels genauso. Ja, Papa, das ist toll, dass du so viel arbeitest und zwei Jobs hast.
Aber
wir finden das toll, aber wir möchten auch leben. So diese Diskussion, ja, Work-Life-Balance und solche Geschichten. So. Und das Geile ist ja, wenn man aber seinen Stil durchzieht, also es vorlebt, darum geht's, dass das irgendwann eben sehr wohl diese Wirkung zeigt, wie wir hier an dem Beispiel von deinen Kindern sehen, dass die auf einmal verstehen, boah, das ist eine tolle Geschichte, nicht nur von der Tätigkeit, sondern so, wie der eigene Vater das gemacht hat. Und dass sich das dann auf einmal zeigt, nach einer Zeit, wo das dann auch mal Reibung gibt, das muss ja so sein, bitte, das wäre ja blöd, wenn es nicht so wäre. Aber was gibt es denn Schöneres? Und wenn meine große Tochter irgendwann jetzt neulich zu mir kommt und sagt, Papa, ich kaufe mich bei dir ein. Und ich sage, du bist doch keine Juristin. Nein, nein, in dem Kommunikationsthema kaufe ich mich. Was muss ich denn auf den Tisch legen? Wie, was mach? Ich mache dir den Daten und wir marschieren. Sag ich, oh. Und das sind diese kleinen Signale und das ist diese Vorbildgeschichte. Und ob das jetzt aus der Familie kommt oder ob du einen externen oder jemand aus deinem Unternehmen einfach aufbaust, das hat genau damit zu tun. Wie machst du das all die Jahre? Weil die gucken ganz genau hin, die Menschen. Und wenn du das fakest, wollen die dir nicht nacheifern. Und das merken die Menschen. Wenn du das vorlebst, ist das großartig, wenn die dann sagen, das möchte ich machen. Also was gibt es Besseres? Aber das ist nicht einfach.
Einerseits mega, dass deine Töchter an Bord kommen, bedeutet natürlich, du musst den Anwaltsquatsch jetzt endlich mal langsam sein lassen und dich darauf konzentrieren, was du in Wirklichkeit kannst.
Genau, Fokus, wir müssen mal den Fokus finden.
Den Fokus, ja. Und auf der anderen Seite, so ein bisschen auf der Meta-Ebene kann ich das durchaus teilen, weil meine Töchter kommen insofern an Bord. Ich habe mich ja sozusagen als schwarzes Schaf in dieser Ärzte-Naturwissenschaftler-Familie als was mit Sprachen-Journalist, so ein Quatsch, ja. Und da profiliert und meine Töchter kommen dann auch an, dass sie halt unfassbar text- und sprachaffin sind, ne? Und die kommen da auch an Bord, die Große zum Beispiel, das vom Wissenschaftsbetrieb ein bisschen absteigt und wahnsinnig gerne Blog schreibt und auch Podcasts macht und so weiter. Und die Kleine, die Emma, dass sie jetzt gerade, während wir sprechen, unterwegs ist auf einer Konferenz der Philosophen in Barcelona, wo sie die nächsten 3-4 Tage ist. Also total irre, ja, was mir wirklich unheimlich viel bedeutet. Also heißt, selbst wenn die noch so verpunkt und verrotzt sind eine Zeit lang in ihrem Leben, die kommen irgendwie alle wieder. Also eine tolle Lehre, finde ich.
Ja gut, das waren wir ja auch. Wir waren ja auch verpunkt.
Oh mein Gott, ja.
Ich nicht. Ich,
ja, ja, du nicht, ich schon. Ja.
Entschuldigung.
Haare bis nicht bis zum Hintern, aber war sonnenklar, dass ich Rockmusiker werde.
Ihr dürft meine Legende nicht kaputt machen. Ich sage meinen Mädels nämlich immer, ich habe nur gelernt für die Schule und war auf dem Fußballplatz im Tor. Und dann gucken die immer so.
Really?
Ja, natürlich. Party ist gar nicht. Ich war nur auf dem Platz oder am Schreibtisch. Ich wollte noch eins aufgreifen von dem, was Wolfgang gerade sagte. Diese Angst auch, was ist denn dann? Dieses Loslassen. Und wir sprachen neulich mal drüber. Das ist ja so diese Angst vor dem Revierverlust.
Genau.
Netzwerk, Wichtigkeit, du bist eine Autorität, du wirst gefragt, die Leute scharen sich, suchen dich, nicht nur in der Firma, Kunden, Mandanten. Also das kommt ja automatisch. Und du verlierst ja, wenn du nach und nach loslässt, und das ist völlig okay, verlierst du ja ein bisschen dein Revier, aber damit auch ein Stück weit deine Definition, die bisher galt. Und die musst du ja neu aufsetzen.
Genau.
Ja, also das ist jetzt theoretisches Wissen, was ich von mir gebe, weil ich nicht so denke, dass das bei mir irgendwann eine Rolle spielt, also in den nächsten 30 Jahren nicht, Longevity, aber wir reden oft über das Thema und ich verstehe das natürlich. Und dieser Reviergedanke, ich glaube, dass das eine ganz wichtige Geschichte ist, dass man da versucht, das irgendwie zu transformieren, weil es geht immer um Bedeutung, also um Sinn, sagen wir es so, um Sinn. Also was will ich tun? Und wo bin ich? Wo halte ich
da
mich
wirst auf? Du aber du kannst, Klaus, da wirst du aber abgeschnitten von, wenn du raus bist. Bist du raus, wie man mir das gesagt hat.
Also, ja, weil, aber Leute, ihr könnt Bedeutung oder Wirksamkeit auch umdefinieren. Ja? Also nochmal, ich bleib dabei, vom Olymp abzusteigen tut nicht weh. Also die eine Kiste ist, du hast jetzt nicht mehr die Millionen Kontakte publizistisch, in meinem Fall beispielsweise, aber du hast dafür die Wertschätzung und den Kontakt vielleicht zu ein paar hundert, vielleicht zu ein paar tausend Leuten. Nochmal, in meiner kleinen Publizistik-Bubble, das ist bei euch natürlich ein bisschen anderes Feld, aber der Vorgang ist der gleiche und die Wertschätzung, die ich heute empfinde, kann natürlich nur von mir erzählen, die ich heute empfinde dafür, dass ich wirksam bin gegenüber ein paar Leuten versus nebulösen Kontakt zu vielen tausend Leuten zu haben, finde ich sehr befriedigend, finde ich super.
Es werden aber die Anrufe fehlen, die wirst du vermissen, wenn dann gesagt wird, okay, Andreas, kannst du mir bei dem Problem mal helfen? Hast du dafür eine Lösung? Also, wenn ich das mal auf mich dupliziere, die Fragen werden ausbleiben. Ja, und das ist auch wichtig. Das will ich auch in der Übergangsphase auch lernen. Ja, also man darf ja nicht hingehen und darf Schattenführung machen. Das darf man nicht tun.
Das ist aber in Corporates, bei den großen Unternehmen immer so, dass die Leute in den Aufsichtsrat gehen und dann versuchen, Big Mac dort zu machen. Ne?
Ja, genau. Ja. Deshalb haben wir heute neuerdings ja die Uplink-Phase. So und so lange müssen die ja von dem CEO-Posten weg sein und erst dann in den Aufsichtsrat wechseln, was ich auch richtig finde.
Dass die Drehtür nicht sofort betätigt wird.
Genau. Aber weißt du, was wichtig ist? Bei der Nachfolge oder grundsätzlich eine Haltungsfrage. Ob du das mit dem Podcast machst, ob du das im Unternehmen machst oder mit dem Mandanten, ob ich das in meinen Bereichen mache. Wir haben doch alle uns auf die Fahne geschrieben, andere Menschen zu unterstützen und andere Menschen irgendwie effektiver, glücklicher zu machen, vielleicht erfolgreicher, was auch immer das heißt. Das heißt, wir haben doch alle in der DNA, dass wir andere supporten. Und das ist ja großartig. Jetzt kommt natürlich als Unternehmer so ein bisschen eine kleine Eitelkeit rein, die es vielleicht auch braucht. Aber trotzdem steht doch immer im Vordergrund, dass wir Leuten helfen. Mandanten oder intern. Das heißt, wir machen andere erfolgreicher. Und der Gedanke ist doch ein schöner Gedanke, dass wir in der Nachfolge andere jetzt wirklich größer machen. Und dafür müssen wir natürlich schon loslassen. Ob es jetzt dein Sohn ist oder nicht. Aber da kommt jemand, der wird aufgebaut und der wird irgendwann deine Anteile übernehmen. Und dann lässt du los, so schwer das ist. Aber als erstes, Position 1 steht, ich helfe jemandem auf seinem Weg. Und dadurch nimmt man sich schon ein Stück weit raus. Alleine dadurch, dass es faktisch so ist.
Ja.
Und das darf man auch mal für sich benennen, weil es so ist. Sonst hältst du fest und sagst, hey, Juppie Hesters stand mit 100 auch noch am Klavier, dann kann ich auch noch hier in meinem Sessel sitzen und mich am Tisch festketten. Nee.
Ja, das ist ja jedem sein Lebensentwurf so ein Stück weit. Und helfen will ja eigentlich jeder. Jeder Mensch hilft ja gern. In unserem Kontext ist es so, dass wir eben den Menschen wirtschaftlich oder rechtlich helfen. Du musst halt eben dann ein anderes Feld suchen. Ich hatte mal die Idee gehabt, als ich eben Blasmusikdirigent war ja meine Idee ursprünglich mal, da hat mir eine Frau gesagt, mach das bitte nicht. Ich hatte mir gedacht, dass ich nach meinem aktiven Berufsleben junge Musiker ausbilde.
Ja, also, ach, toll, großartig.
Ja,
machen.
Voraussetzung dafür ist, ich brauche auch dafür eine richtige Qualifikation. Ich habe das damals so in einem Lehrgang gemacht, so ein halbes Jahr, Halbjahr Lehrgang oder was. Das ist ja nichts, was heute so gefordert wird, ja. Aber das wäre sowas, wo ich dann sagen könnte, damals zumindest, ich mache sowas. Heute, Andreas und Klaus, ich kann es gar nicht glauben, für mich nicht mehr denkbar. Für mich nicht mehr denkbar.
Wegen Energiehaushalt?
Wahrscheinlich Energiehaushalt. Und dann denke ich, okay, wenn du dann mal im Ruhestand bist oder im Halbruhestand bist, ja, dann kriegst du vielleicht noch mal Energie. Und da weiß ich nicht, ob das wirklich so eintreten wird, um das umzusetzen. Ich hatte aber auch andere Ideen, die ich durchaus vielleicht mal angehen werde, um halt eben dann auch wirklich dieses Loslassen, das leichter fällt, dass ich eine andere Aufgabe habe.
Ja. Ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel Sport für Senioren. Sportkurse für Senioren in einem kleinen Dorf, irgendein Gymnastikkurs, was auch immer. Oder ins Seniorenheim gehen, da was machen, weiß ich noch nicht. Also das waren so die Ideen. Ich habe auch schon mal entsprechende Kurse geguckt, ob es das gibt. Es gibt es in der Tat mit Zertifikat, was man da machen kann.
Also ich finde es alles geil, aber es ist natürlich in meiner Welt Understatement. Weil jemand mit der Expertise wäre der perfekte Mentor. Der perfekte Mentor in dieser immer seltsamer werdenden Zeit. Und die Kanzlei vom Wolfgang ist komplett digital und die werden auch permanent ausgezeichnet, weil sie das so großartig machen. Das heißt, die sind up to date. Du kannst junge Menschen da wirklich wunderbar an die Hand nehmen oder zumindest Sparringspartner sein. Ich mag sowas, weil genauso wie bei der Musik steckt dieser Proof of Concept dahinter. Ich kann 3 Millionen Kurse machen und Zertifikate hier an die Wand knallen, das ist geil. Ja? aber ich muss wissen, wie es geht. Also ich muss in der Handlung sein. Und genau das ist für mich heutzutage 10-mal wichtiger als irgend so ein Gurkenpapier da oder ein Ausdruck, keine Ahnung. Kann man mir gerne widersprechen. Aber es geht doch darum, Menschen zu vermitteln, wie es tatsächlich in der Handlung passiert. Und da finde ich Mentoren großartig. Ich liebe Mentoren. Ja, ich sage auch immer, für mich ist Wolfgang auch immer ein Mentor, wenn ich das gerade sagen darf. Als recht junger Anwalt, da hatte ich natürlich irgendwie das eine oder andere noch nicht ganz verstanden. Da kam von ihm, ja gut, muss er sagen. In der Beratung musst du erst zuhören. Du musst erst deinen Mandanten verstehen und dann sendest du und dann wirst du verstanden. Und der Satz, der hat mich damals schon so erwischt und so abgeholt. Und genau das bezeichne ich heute als eine meiner absoluten Stärken.
Ja, ist das Gebot der Kommunikation auch übrigens.
Ja, lernst du ja als Jurist nicht. Ja, als Jurist denkst du ja, ich zerstöre alle. Ja. Tom Cruise, die Firma, gibt mir hier 120 Wochenstunden. Aber der Satz kam vom Wolfgang. Und der war für mich in meinem damals Juristenjob ein absoluter Gamechanger. 100%.
Wolfgang, ich würde ganz gern mit euch beiden nochmal auf die Metaebene ein bisschen gehen. Wir haben sehr viel über die eigene Vita gesprochen, über die Nachfolge in deinem Unternehmen, auch die Schmerzen, die damit kommen, so ein bisschen. Und ich bin total gespannt, wie das weitergeht, auch in diesem Prozess. Aber auf der Metaebene, wenn wir über die multiplen Krisen, die wir in unserem Land haben, in Europa haben, im Moment, vieles hat tatsächlich mit dem Markt von M&A zu tun, mit Nachfolge zu tun, finde ich einen Sinn da drin. Und jetzt wäre es natürlich sehr billig, wir würden so ein Bashing machen gegenüber der jungen Generation, die sind alle woke, die wollen alle Influencer werden etc. pp., die haben keinen Bock mehr zu arbeiten. Das halte ich für, zumindest mal in der Kohorte betrachtet, für völligen Unsinn. Das stimmt einfach nicht. Da gibt es ganz, ganz tolle junge Leute. Was ich allerdings tatsächlich so ein bisschen als Problem sehe, ist, dass wir uns seit den 1990er Jahren hinbewegt haben zu einer Managergesellschaft. Und ein Manager macht was anderes als ein Inhaber. Das berührt natürlich auch die Nachfolge sehr stark. In dem Sinn, dass viele jüngere Menschen möglicherweise sagen, oh Mensch, Manager verdiene ich die gleiche Kohle oder mehr, habe aber keine persönliche Haftung. Muss man hinter nicht hinhalten sozusagen. Und dass dieser Reflex sehr weit verbreitet ist, aber das Unternehmertum, Entrepreneurship, unser Land gerade in Familienunternehmen, Mittelstand und auch Klein- und Kleinstunternehmen Jahrhunderte ausgemacht hat. Also da waren irgendwelche Frickler, die Dübel entwickelt haben. Diese kleinen Buden, wo wir sagen, ich nehme das jetzt mal in die Hand. Ich transformiere ein bestehendes Unternehmen oder ich gehe in die Bütt mit einem neuen Unternehmen.
Wenn du Startup-Unternehmen berätst, die gibt es ja nach wie vor. Ja, auch
Gott sei Dank.
Interessante. Jetzt mal außerhalb, die Kunden einfach eine Bude, ja, weil sie eine Idee haben. Meistens oft heute im E-Commerce oder sowas. Dann legen die einfach los. Das Problem in Deutschland ist in der Tat, dass Scheitern hier in Deutschland, dann bist du stigmatisiert. Der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass das auch teuer ist, das Scheitern in Deutschland. Ja, du musst die Leute, musst du die Kündigungsfristen, weißt du besser als ich, musst du einhalten. Nicht einfach, kannst du nicht einfach sagen, okay, ich mache jetzt zu. Ja, das geht nicht. Ja, was wird dann oft gemacht? Wir sprachen vor, fällt darüber. Wir werden dann, die Risiken werden sozialisiert. Und in dem Moment springt dann der Staat ein. Kann man machen. Was aber nicht geht, und das ist häufig noch der Fall, dass dann derjenige, der das Risiko auf sich genommen hat und scheitert, dass der halt eben den Staat ersetzen soll. Und das ist, hängt so ein bisschen damit zusammen, dass diese Freude und dieses, ja, diese Lust am Unternehmertum so ein bisschen geschrumpft ist, also weniger geworden ist. Mhm. Wenn ich daran denke, als ich ein junger Steuerberater war, vor 30 Jahren, da hatten wir fast jede Woche Start-up-Beratungen. Heute hast du 2 im Jahr oder 3 im Jahr. Auch dieses Denken, ich will jetzt mal, oder ich kann erfolgreich sein. In Deutschland ist es so, sagen die jungen Leute, wird immer wieder reflektiert, okay, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, muss ich gucken, wo kriege ich das Geld her. Ich gehe Risiken ein und dann kommt der Staat irgendwann und will dann Steuern vom Land. Natürlich müssen wir alle Steuern zahlen, ist auch richtig so. Und dann baue ich mir Vermögen auf, mache meine eigene Altersvorsorge und dann gehe ich in Rente und dann will der Staat wieder Steuern haben, weil ich Abschlusssteuer auf andere bezahlen muss, weil ich übergebe irgendwas. Da haben manche vor so ein bisschen Strang, habe ich den Eindruck, die denken meistens nicht an diese letzte Folge, klar. Aber haben manche ein bisschen Strang vor. Es fehlt aber auch so ein bisschen diese Freiheitsgedanken, ich kann das bewirken. Dann wird ja überall, wird ja auch eher negativ ist das Unternehmertum besetzt. Ja. Wenn du in Berliner Schulbücher reinguckst, Immobilienbesitzer, wie ist er dargestellt? Ja, immer als böser Mensch, ja, als strenger Mensch. Mhm. Es stimmt ja auch zum Teil.
Ich habe immer die Story gerne erzählt aus meinem amerikanischen Erleben, ja, als jemand, der doch einige Jahre in den USA gelebt hat. Wenn du in Deutschland einen erfolgreichen Unternehmer fragst, bist du reich geworden, was ist denn los mit dir? So, ne? Und dann ist der Reflex, der muss Dreck am Stecken haben. Wenn du in Amerika einen Unternehmer hast, der erfolgreich ist, ne, dann fragen die Leute, how did you do it? Mhm. I want to do this too. Also dann wird aufgeschaut und wird gesagt, Mensch, ich will auch erfolgreich sein. Und die Leute tun dann wirklich, also du hast den ausgeprägten Individualismus versus Kollektivismus sozusagen angesprochen. Und da sehe ich durchaus Probleme auch.
Ja, und diese Lust all dem darauf.
Die ja. Lust, ja,
ja. Ja, absolut. Und dann denken die unter Umständen auch in ihrem Freundeskreis und denken, oh, was werden die wieder sagen, wenn ich jetzt erfolgreich bin? Oder ja, der ist dann unter Umständen erfolgreich, dann wird weggegangen, wenn er dann in die Runde kommt. So.
Kann nicht sein, dass Erfolg schmuddelig ist. Ne? Also echt nicht.
Nein, aber Leute, das ist doch genau diese Vorbildgeschichte, die wir thematisiert haben. Aber es fehlt natürlich an dieser Goldgräberstimmung. Ja. Ihr habt das wahrscheinlich gelesen. Der Bereich, der am meisten Zuwachs an Arbeitsstellen hat, ist der Staat. Finde den Fehler. Also warum, das darf ja gar nicht sein. Also da kriege ich einen Nervenzusammenbruch.
Bedingtes Geschäftsmodell.
Ja, aber das ist ja kein Geschäftsmodell. Das ist ja diese Vollkasko-Mentalität und komplett Aufgabe der Freiheit. Und ich hätte gerne, dass junge Menschen inspiriert werden durch tolle Vorbilder, Mentoren, da sind wir wieder da. Und das muss nicht immer ein Riesenladen sein. Das können auch kleine sein. Darum geht es ja gar nicht. Aber wir brauchen mehr Mentalität, dass es total Sinn macht, dein Ding aufzubauen.
Schau mal, es ist ja so, ich sage zu den jungen Leuten dann immer, denk daran, du musst steuerlich musst du was drauf haben, zumindest mal rudimentär. Du musst BWL musst du was drauf haben, auch rudimentär, brauchst nicht kein Detailwissen. Du musst kalkulieren können, du musst Arbeitsrecht können, du musst Vertragsrecht können, du musst die VOB kennen und musst deine Technik nur beherrschen bei dem Handwerksbetrieb. Das ist schon eine Mammutaufgabe.
Und kommunizieren musst du auch
können. Und kommunizieren, ja. Und schau mal auf den, ich weiß nicht, ob es heute gelehrt wird, aber ich habe in meinem Steuerberater-Lehrgang habe ich nichts über Führung gelernt. Mein Vater mit sicherlich auch nicht. Ich kann gleich eine Episode dazu erzählen. Und die Handwerksmeister, meine Brüder, die haben auch nichts über Führung gelernt. Und dann passiert Folgendes. Wie gesagt, mein Vater hatte so 15, 20 Leute. Die standen dann morgens dann im Kreis. Hatte ich gesagt, alle mal in den Kreis. Und dann wurde einer nach dem anderen rasiert. Einer nach dem anderen angeschrien, angebrüllt und rasiert. Heute undenkbar.
Motivation. Das ist Motivation,
undenkbar.
Hallo.
Heute undenkbar. Ja. Die Leute kamen trotzdem am nächsten Tag wieder.
Ja, also da gibt es immer unterschiedliche Betrachtungsweise. Ich denke schon, unter dem Strich eine gute Kommunikation zu machen und Leute mit echtem Leadership, mit echter Führung zu überzeugen, ohne sie anzuschreien, ist wahrscheinlich die bessere Wahl.
Natürlich,
keine Frage. Denke ich schon. Aber das wird natürlich unser Nachfolge- und Führungsproblem auf jeden Fall nicht lösen. Ich habe einen Ton mitgebracht in unserer Rubrik.
Sprich mit mir. Was uns aufgefallen ist.
Ein TED-Talk von Axel Zein, der ist CEO von WSCAD, also ein Unternehmen, das als erstes CAD-Lösungen mit KI-Unterstützungen anbietet. Und da geht es um Elektrokonstruktion, Maschinenbau und so weiter, Gebäude, Automation. Und der hat was sehr Allgemeines, leider auf Englisch, in diesem TED-Talk gesagt. Das will ich euch mal ganz kurz vorspielen, damit wir da nochmal einen Satz drüber verlieren können.
You know, Benjamin Franklin said, two things in life are certain, death and taxes. Now I dare to add a third thing, a bad boss. You see, as human beings, we're getting healthier, we're living longer lives. We're going to end up spending 40, maybe 50 years of our life at work. Now, it's almost certain that during this time, we'll encounter a bad boss. On that note, an American institute conducted a study and they found out that 60% of American workers were not engaged in their jobs. Now, they asked for the main reason, why? And it was very surprising because the main reason was not low pay. The main reason was not insufficient vacation. The main reason was not a poor workplace. The main reason why these people were not engaged in their job was because of a bad boss.
Also es gibt drei Dinge, die sicher sind, sagt Benjamin Franklin, hat nur zwei genannt. Der Tod und Steuern, Steuern bezahlen zu müssen. Und er addiert obendrauf der schlechte Boss. Also sind wir natürlich mitten bei unserem Thema. Jeder, führt er weiter aus, begegnet einem schlechten Boss in seinem Leben. Mindestens einem. Kurze Umfrage bei euch auch?
Ja, klar.
Du hast ja nie einen Boss gehabt.
Nee, aber ich habe sie, ich treffe.
Du warst ja selber ein schlechter Boss.
Nee, ein sehr guter, ein wahnsinnig guter Boss. In meiner Welt, was die anderen sagen, weiß ich.
Wolfgang, du hast gesagt, du hast tolle Erfahrungen mit deinen Bossen gehabt, bis du
ich auf. Ich habe gute Erfahrungen mit meinen Bossen gemacht, ja. Mhm. Und klar, die sagte ich auch eben auch schon, dass die Zeiten nicht immer rosig waren. Ja. Da hast du immer harte Worte gegeben, aber das hast du dann auch so angenommen. Ja. Und dann hast du das Beste daraus gemacht. Und wenn ich schon mal zu dem Nachfolgethema komme, ist ja, letztlich geht es auch um meine Haltung. Meine Haltung, die ich auch ein Stück weit von einem Nachfolger erwarten darf, meines Erachtens, ich sage mindestens mal so provokant, nämlich, er sollte Respekt haben vor dem aufgebauten Lebenswerk, was man aufgebaut hat, Unternehmenskultur, die über Jahrzehnte entstanden ist. Die Mandantenbeziehungen sind meistens persönlich. Also ich sage immer, ich weiß mit Sicherheit bei einigen Mandanten mehr als der Partner, Partnerin, bin ich davon überzeugt. Respekt bedeutet, nicht für mich unterordnen. Das geht gar nicht. Vielmehr Anerkennung der bisherigen Leistung ist das, meines Erachtens. Und ich finde, als Senior-Partner darf man das ein Stück weit erwarten. Ja. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
Absolut. Wir sind mitten im Thema Kommunikation und das passt auch zum schlechten Boss dazu. Ne? In dieser Bubble-Nachfolge, wenn wir in einer TikTok- und Instagram-Welt uns befinden, wo in 5 Sekunden die Messe gelesen sein muss, da ist kein Platz mehr für Respekt. Das gibt es dann nicht mehr. Und genau das ist ja, wo Klaus und ich in jeder einzelnen Folge für werben, Haltung und Respekt. Und selbstverständlich, also Klaus, widersprich mir bitte, denken wir, dass genau das gegeben sein muss. Und das ist eine Kommunikationsfrage, weil das kann dir natürlich signalisiert werden. Du hast hier etwas geschaffen, dem bin ich nicht ehrfürchtig gegenüber, aber ich sehe, dass du da ein Leben drauf verwandt hast, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist und ich werde dem Teufel tun, das kaputt zu machen. Aber vielleicht, ich werde es an bestimmten Stellen umbauen oder so. Sag mal, was hältst du davon, ja, zum Beispiel?
Aber das ist genau diese Kombi, die ihr beide ansprecht. Der den Nachfolger abgibt, der muss das respektieren und wertschätzen, weil sonst wäre er nicht an der Stelle. Sonst gäbe es nämlich nichts, den er nachfolgen könnte. Deshalb ist das das eine. Und der übergibt, der tut gut daran, das dann auch respektvoll zu machen und zu sagen, danke, dass du meine Lebensleistung anerkennst. Und jetzt bin ich gespannt, wie du deinen Stil einbringst. Aber vergiss nicht, was wir erschaffen haben. Und jetzt machst du das nächste Kapitel. Und das muss auch klar vom Wording sein. Ich würde immer der übergibt, dem würde ich immer sagen, formulier das. Formulier das in einer Betriebsversammlung und nicht sag das. Und der nachfolgt, der muss genau das sagen. Der muss genau sagen, wie dankbar er für die Chance ist. Der muss das anerkennen. Ich hoffe, weil er so denkt und fühlt. Aber die Strahlkraft in Richtung der Leute, die da arbeiten, ist immens. Und die ist wertvoll, wenn du das verschenkst. Hast du echt was aufgegeben, was du mitnehmen musst, um einen Booster zu haben, wie es weitergeht? Du kannst rausgehen mit dem Bewusstsein, die wissen, was ich gemacht habe. Und der andere gibt dann Gas, aber weiß, was er für eine, wie heißt es neudeutsch, Legacy im Rucksack hat. Und darum geht's. Wenn das aber die Agierenden nicht verstehen, hast du eine Schieflage. Und ich würde sogar ein Unternehmen immer darauf vorbereiten wollen, wie das abläuft am Schluss. Weil das halte ich für ganz wichtig. Wenn du das nicht richtig framest, wenn du das nicht richtig feierst, ich nenne es mal so.
Ja.
Am besten echt mit einem geilen Termin, mit einem Event, wo die Leute sagen, wie geil ist das denn? Liegen sich in den Arm, natürlich kein Alkohol, stilles Wasser. Und dann hast du das auch richtig auf die nächste Basis gestellt. So stelle ich mir das leicht romantisiert vor.
Total. Und das ist nochmal für alle, die uns jetzt zuhören, Leute, das ist keine Symbolik. Das ist ganz harte Währung, worüber wir hier reden. Ja? Wir tun uns so schwer in unserem Land, weil wir haben eine Tradition, wo halt das Excel-Sheet die mündliche Rede schlägt. Und das ist falsch. Das muss nebeneinander stehen, nicht unter übereinander.
Völlig richtig. Völlig richtig.
Und die Kommunikation muss dann wirklich auch so sein, von einem Nachfolger, wenn ich den mal zitieren oder von dem erwarten würde, dass die Menschen, die Mitarbeiter, die Mandanten, die Stakeholder, wie man sagt, wissen, woran sie mit dem Nachfolger sind. Mhm. Das ist ganz wichtig.
Ja, klar.
Weil, ne, ich mache das jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt seit 35 Jahren selbstständig, 33. Da muss man schon, hinterlässt man ja was, ja. Die Menschen kennen einen.
Man kann automatisches Vertrauen zum Nachfolger.
Genau. Genau. Das muss man aufbauen.
Warum soll das so sein? Ja. Genau, genau.
Und ihr müsst sehen, das Veränderung.
Klappert ihr da Termine ab bei allen Mandanten gemeinsam, dein Sohn und du? Oder?
Nee. Der wächst langsam jetzt da rein. Ja. Also das wird so mehr so Automatismus, weil er eben einfach Arbeiten übernimmt oder Mandanten übernimmt, wo ich dann an der Front stand, die er jetzt einfach übernimmt.
Ich kann nur sagen, ich habe auch mit seinem Sohn schon Sachen zusammen gemacht. Das macht riesig Spaß. Ich sehe auch die eine oder andere Parallele, auch in der Art, Vorträge zu halten. Das würde ich ja nie jetzt in so einem Medium hier von mir geben. Aber mir macht das großen Spaß. Der hat sein eigenes Ziel, aber der macht das in meiner Wahrnehmung toll. Wir beide haben auch ganz viele Mandate zusammen und das macht einen wahnsinnigen Spaß. Aber für alle Beteiligten, für die Belegschaft, für Mandanten, für Stakeholder ist es Veränderung. Und wir wissen doch, dass Veränderung gerade nicht so gerne gesehen wird, weil alles so komisch volatil ist. Deshalb braucht es da diese Klarheit in der Kommunikation, um die Leute mitzunehmen, weil Klarheit nimmt die an die Hand und nicht irgendwie, da wird gemunkelt, da kommt ein neuer rein.
Furchtbar.
Katastrophe. Du machst alles kaputt damit, das kriegst du auch nachher nicht mehr.
Aber in manchen Organisationen in meinem Leben erlebt, ganz, ganz schrecklich, diese Unsicherheit geht überhaupt nicht. Ne? Leute, wir müssen mal zum Schluss kommen und ich habe noch zwei Sachen. A, Wolfgang, ich bin wahnsinnig gespannt, wie Bolle auf die große Sause 2029, wie ihr diese Stabübergabe machen werdet, hoffentlich in einem gebührenden Rahmen mit sehr viel Mineralwasser, wie Klaus gerade angedeutet hat. Vielleicht dann doch das eine oder andere, weil nicht alle sind dann so drauf wie mein werter Cousin hier, der am Tisch sitzt. Und die andere Frage ist jetzt wirklich nochmal ernst bezogen auf die Nachfolgekommunikation. Wir sind ja in einer Phase ständiger Disruption in unserem Land, in Europa. Wir haben viele, viele Gedanken dazu, warum das so ist, die wir jetzt nicht mehr groß ausbreiten können. Aber vielleicht einfach mal so einen Daumen hoch, Daumen runter. Wie pessimistisch oder optimistisch bist du, was dieses so wahnsinnig wichtige Segment der Wirtschaftskraft in unserem Land angeht, was die nähere Zukunft angeht?
Das hängt von der Politik ab, wirklich. Man muss ja so sagen, ob die Reformen angepackt werden, die nötig sind und auch die jungen Menschen sehen das, mit denen ich mich unterhalte. Und was mir Hoffnung macht, sind also Fälle, die ich Anfang des Jahres hatte, wo ein junger Mann, 29 Jahre alt, von seinem Onkel ein Unternehmen abgekauft hat und mit vollem Elan da reinspringt und das wirklich mit Lust macht, ja, und mit unternehmerischer Energie, die bewundernswert ist. Und du musst ihn dann auch schon manchmal bremsen und auch so ein bisschen führen als Berater. Aber der Onkel ist Gott sei Dank mit 76 noch mit an Bord. Ja. Also er hält immer so ein bisschen die Hand drüber. Also
loslassen.
Ne, wenn, naja, der lässt los. Aber bei manchen Fragen ist der Junior auch dankbar, dass er zum Onkel gehen kann. Onkel, wie würdest du das denn jetzt in meiner Stelle machen? Und das stimmt mich so ein bisschen hoffnungsfroh, was die Unternehmensnachfolge angibt, dass da immer wieder Kandidaten kommen, die sagen, das ist ein Ding.
Ich habe Lust darauf.
Da müssen wir auch so ein bisschen dran arbeiten. Wir müssen es einfach auch so positiv nach außen stellen, dass es auch gute Dinge gibt und dass man auch da, das ist ja auch kein Geheimnis, richtige Werte schaffen kann.
Mein Gedanke dazu, wenn ich darf, das ist mir ganz wichtig. Auch hier, was wir gerade besprochen haben und wie wir immer sagen, wir müssen kommunikativ in den Infight gehen, denke ich auch, dass wir mit diesem Thema in den Infight gehen und den Menschen Mut machen, trau dich was zu machen, trau dich was anzupacken. Es ist deine Entscheidung, es ist dein Leben, es ist deine Freiheit, wie du eben sagtest, Wolfgang. Mach was draus. Natürlich wird das auch schwierig und du kriegst Niederlagen und dann fliegst du auf die Schnauze. Aber dann hast du Mentoren, wenn du es klug gemacht hast. Und die geben dir einen guten Rat. Einmal hast du mir so einen Rat gegeben, als ich auf der Schnauze lag. Sonst säße ich nicht hier, wenn du nicht gewesen wärst. Ist einfach so. Wenn das passiert, dann können wir doch die Menschen auch da anfeuern, zu sagen, seid mutig. Und ich mache nicht mehr mit bei diesem blöden Bashing. Natürlich sind die Rahmenbedingungen echt bescheiden. Und das war jetzt diplomatisch formuliert. Aber die Leute haben es in der Hand, was zu tun. Und ich möchte echt dafür werben, so wie wir es eigentlich hier die ganze Zeit machen. Und da wäre ich der Letzte, der sagt, hör auf, wird Beamter. Nee, sage ich nicht.
Ja, ich meine, unterm Strich ist es natürlich mit allen bescheidenen Rahmenbedingungen, Selbstständigkeit ist mega.
Mega.
Erlebt ihr doch auch.
Natürlich, ja, klar. Das ist toll, das ist großartig. Wir schließen damit einfach mal. Sprich mit mir, der Kommunikationspodcast. Vielen, vielen Dank, Wolfgang,
sehr gerne,
dass du unser Gast warst.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, Klaus, wie immer.
Ich danke.
Wenn ihr mehr darüber hören wollt, wenn ihr das gut gefunden habt, was ihr hier gehört habt, bitte einen Kommentar hinterlassen bei Spotify oder Apple oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn ihr weitere Infos haben wollt oder Themenanregungen, Gästeanregungen habt für uns, bitte mal gucken bei ohnesorgekommunizieren.de oder bei podcon.de. Das sind unsere beiden Webadressen. Und bis zum nächsten Mal, sagen wir hier an der Stelle.